ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge besprechen wir, was Strafe im Hundetraining eigentlich ist, und wir beleuchten die in meinen Augen beiden sehr wichtigen Seiten, und zwar einmal die rationale, logische Seite und auf der anderen Seite die moralische, philosophische, ob denn Strafe im Hundetraining sinnvoll ist. Und wir fangen gleich mit der logischen Seite an und schauen uns gleich vorneweg mal an, von was wir denn hier eigentlich sprechen. Im Hundetraining sprechen wir immer von Lernen, also davon, dass der Hund aktiv etwas mitnimmt aus dem Training. Und Lernen, gleich vorweg, ist immer ein Prozess. Also ich möchte, dass mein Hund versteht, was von ihm in einer bestimmten Situation für ein Verhalten erwartet wird. Wir nehmen uns also einmal ein bestimmtes Verhalten als Beispiel, um das Ganze etwas zu verbildlichen und Strafe zu besprechen. Mein Hund läuft immer, wenn ich mit ihm spazieren gehe, runter vom Feldweg ins Feld hinein, um sich dort im Feld einen Maiskolben zu holen und diesen zu fressen. Das Verhalten, was ich nicht haben möchte, ist das Maiskolbenfressen. Übrigens ganz, ganz häufiges Beispiel, das bei mir im Training auftritt. Ich möchte dem Hund also mitteilen, dass er bitte keine Maiskolben fressen soll. Und nochmal zur Erinnerung oder für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, Strafen im Hundetraining werden dann eingesetzt, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, das ich seltener machen möchte, also das ich nicht mehr so häufig sehen möchte. Wenn man sich das Ganze lerntheoretisch anschaut, dann schauen wir uns mal die Optionen an, die ich habe, um das Verhalten Maiskolbenfressen seltener auftreten zu lassen. Die zwei Formen der Strafe in der sogenannten Operantenkonditionierung, also letzten Endes dem Lernen aus Konsequenzen, sind erstens die negative Strafe und zweitens die positive Strafe. An der Stelle sind negativ und positiv mathematisch zu sehen, also es wird etwas hinzugefügt, eine Konsequenz bzw. ein unangenehmes Gefühl werden hinzugefügt, das ist dann die positive Strafe. Oder es wird etwas entfernt, also eine Konsequenz bzw. ein angenehmes Gefühl wird entfernt. Und das passiert aus der Umwelt, also die Konsequenz kommt aus der Umwelt des Lernenden und zu dieser Umwelt gehören unter anderem auch wir, aber nicht nur. Bei der negativen Strafe, also wenn etwas entzogen wird und ein angenehmes Gefühl ausbleibt, stecken Emotionen wie Frust bzw. Entmutigung, Ärger und Wut dahinter. Bei der positiven Strafe, also da, wo etwas hinzugefügt wird, sodass ein unangenehmes Gefühl entsteht und ein bestimmtes Verhalten aufgrund dessen in Zukunft seltener auftritt, ist die Emotion der Angst, der Verunsicherung, des Unbehagens vorrangig. Und die Angst vor dieser Konsequenz beeinflusst das Verhalten in dem Sinne, dass die Strafe gemieden wird. Das heißt, das Verhalten wird dadurch gehemmt, dass das Lebewesen immer wieder versucht, dieser Strafe aus dem Weg zu gehen. An der Stelle möchte ich nochmal gesagt haben, dass alle Emotionen ein Spektrum sind. Das heißt, es gibt leichte Angst, starke Angst, leichtes Unbehagen, starkes Unbehagen, leichte Wut und starke Wut und so weiter. Und selbstverständlich ist nicht eine extrem starke Angst mit einem leichten Unbehagen gleichzusetzen. Nur mal gleich an der Stelle. Aber kommen wir jetzt zurück zum Beispiel Maiskolbenfressen. Die klassische Reaktion wäre, Ich rufe Pfui oder ich stampf auf und renne schnurstracks auf den Hund zu. Ich halte ihn vielleicht fest, nimm den Kolben aus dem Maul. Und wenn ich mir dieses Beispiel so mal anschaue, dann sind hier tatsächlich beide Formen der Verhaltensstrafe mit im Spiel. Das Letzte, was ich gesagt habe, also wenn ich dem Hund den Maiskolben wegnehme, dann kann ich mir in dem Moment ziemlich sicher sein, dass frustrierende Strafe mit im Spiel ist, also negative Strafe, weil ich dem Hund in dem Moment sein aktuelles Bedürfnis wegnehme, also den Maiskolben. Und der Maiskolben wird entzogen, also das ist ja eindeutig und das ist frustriert. Ich wäre auch ziemlich frustriert, wenn mir jemand mein Essen einfach so aus dem Maul nimmt oder aus dem Mund und das einfach wegräumt. Ja. Die Frage an der Stelle ist, was strafe ich eigentlich in dem Moment? Also welches Verhalten wird aus Hundesicht gestraft? Denn der Empfänger spielt bei der Strafe eine riesengroße Rolle. Schauen wir uns das mal genauer an. Ist das das Fressen? Das Fressen ist für den Hund etwas Intuitives, Angeborenes. Das ist selbstbelohnend. Denn es braucht kein Feedback von außen, damit der Hund das Verhalten wieder zeigt, also dass er irgendwo sich was zu fressen sucht. Also ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Hund das so empfindet, dass die Strafe auf dieses Fressen eine Auswirkung hat. Was aber eher denkbar ist in dem Beispiel, ist, dass ich das Verhalten strafe, dass mein Hund sich in meiner Nähe aufhält und beim Fressen dabei ruhig stehen bleibt. Denn was passiert ist, ich renne hin und nehme dem das weg. Das heißt, mein Hund wird gegebenenfalls für das Verhalten gestraft, sich beim Fressen in meiner Nähe aufzuhalten. Also wird dieses Verhalten vermutlich in Zukunft seltener gezeigt werden und er wird sich seltener in meiner Nähe aufhalten und eventuell wird er seine Ressource auch seltener in meiner Nähe aufhalten. Also er wird die vermutlich wegtragen. Das ist eben so ein bisschen die Frage, was ich dem Hund dabei bringe und möchte ich eigentlich, dass der Hund in Zukunft seine Ressourcen vor mir sichert, weil ich das Verhalten gestraft habe, in meiner Gegenwart etwas zu fressen? Genau. Dann ist ja noch in diesem Beispiel eine zweite Komponente. Und zwar das Hinzufügen einer Konsequenz, also der Moment, wo ich schreie, wo ich auf den Hund zurenne, wo ich aufstampf, wo ich meinen Arm ausstrecke, wo ich ins Maul greife. Und da sprechen wir von einer hinzugefügten Konsequenz. Und nochmal zur Erinnerung, ob eine Konsequenz strafend wirkt, das entscheidet das Gehirn des Empfängers. Ja? Und ob der Hund das jetzt als Strafen empfindet, dass ich Pfui schreie, dass ich aufstampf und so weiter, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Und zwar in dem Fall würde ich ja, wenn ich Pfui schreie und aufstampf, mir wünschen, dass das Verhalten in Zukunft seltener auftreten lässt. Das heißt, dass mein Hund in Zukunft keine Maiskolben mehr aufnimmt. Und damit das der Fall ist, gibt es ein paar Regeln zu befolgen. Denn fügt man eine Konsequenz hinzu, also arbeitet über die operante Konditionierung letzten Endes, so gibt es wie bei der positiven Verstärkung auch bei der positiven Strafe ein paar Regeln zu beachten, damit Lernen im Gehirn des Hundes nachhaltig stattfinden kann. Das sind übrigens keine Regeln, die ich erfinde oder erfunden habe, sondern das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Also, wie auch bei der positiven Verstärkung, also beim Hinzufügen von was Angenehmem, Leckerli, Spiel und so weiter, ist der Lernvorgang auch bei der positiven Strafe erst nach vielen, vielen Wiederholungen abgeschlossen. Das heißt, ich muss das Verhalten immer wieder strafen und immer wieder üben mit dem Hund, dass er das nicht darf. Einzige Ausnahme, es sei denn, die klassische Konditionierung, also im Endeffekt die Conditioned Emotional Response, also dieses Gefühl, was stark verknüpft wird mit einem bestimmten Reiz, es sei denn, diese ist so hervorstechend mit Angst und Unbehagen verknüpft, dass, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, der Schock so tief sitzt, dass eine Wiederholung ausreicht. Da gibt es halt nur ein einziges Problem, und zwar muss ich in dem Moment die Dosis genauso erwischen, also so stark dosieren, dass mein Hund wirklich so beeindruckt ist, dass er nachhaltig geprägt wird. Und gegebenenfalls kann das tatsächlich ziemlich in die Hose gehen, weil wenn ich jetzt so laut aufstampfe und so laut schreie, dass mein Hund dadurch so geschockt ist oder gegebenenfalls auch traumatisiert ist, dann kann das ziemlich in die Hose gehen, weil die Frage ist ja erstens, mit was verknüpft das der Hund? Also mit was verknüpft der Hund diese Maßnahme? Es gibt etwas im Hundetraining mit Strafe, was ein ziemlich großer Punkt ist, und zwar die Fehlverknüpfungen. Denn Fehlverknüpfungen entstehen immer dann, wenn, oder häufig dann, wenn wir Menschen glauben, wir können genau den Hund durchschauen und einen Strafreiz mit einem bestimmten Verhalten verknüpfen. Das heißt, wir klatschen, schreien so laut, dass der Hund den Maiskolben fallen lässt. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, erstens mal ist dieses Verhalten ein intuitives, angeborenes Verhalten fressen. Das heißt, wie gerade vorher schon gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund das wirklich damit verknüpft, gar nicht mal so hoch. Das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und unsere Hunde sind Meister im Verknüpfen. Jetzt hören Hunde besser als wir und riechen Hunde besser als wir. Und gerade bei Verknüpfungen mit Angstreizen, also mein Lieblingsbeispiel, der Elektrozaun, gegen den der Hund läuft, bei dem ist es nicht so leicht herauszufinden, mit was der Hund wirklich verknüpft. Vielleicht rennt der Hund gegen den Elektrozaun und verknüpft die Koppel und die Tiere mit diesem unangenehmen Reiz, also mit dem Schmerzreiz im Endeffekt. Vielleicht verknüpft er das mit dem Ort. Vielleicht aber verknüpft er das auch mit einem bestimmten Geruch. Und ein ganz persönliches Beispiel bei mir, mein Hund ist auch gegen den Elektrozaun gelaufen und er hat verschiedene Sachen verknüpft, und zwar den Ort. Und das ist ein ewig langes Training jetzt schon. Wir kommen auf 5 Kilometer nicht mehr an diesen Ort und er hat irgendeinen Geruch verknüpft mit diesem Strafreiz. Und da stößt man wirklich auch an Grenzen, wenn es dann darum geht, diesen Reiz wieder gegen zu konditionieren, also letzten Endes wieder aufzulösen, weil ich ja nicht genau weiß, was der Hund damit verknüpft hat. Das heißt, rein theoretisch kann der Hund auch mich mit dieser Strafe verknüpfen. Das entscheidet letzten Endes immer das Hundegehirn, auch wenn ich das beeinflussen kann bis zu einem gewissen Grad. Aber im Endeffekt entscheidet der Lernende. Du merkst also schon, diese Fehlverknüpfungen sind ein riesengroßes Thema, wenn es um die positive Strafe im Hundetraining geht. Und das ist meiner Meinung nach auch der größte Punkt, der dagegen spricht. Denn im Endeffekt spiele ich russisch Roulette mit der Angst des Hundes oder mit unangenehmen Gefühlen des Hundes, selbst wenn es sich nur um ein bisschen Unbehagen handelt. Und wie du gerade schon gehört hast, hat die Intensität eine riesengroße Auswirkung auf das technische Funktionieren dieser Strafe. Das heißt, damit ein Verhalten mittel- bis langfristig weniger wird, darf eben die positive Strafe nicht zu stark sein und auch nicht zu schwach sein, weil dann ist es keine Strafe aus der Sicht oder aus der Wahrnehmung des Lernenden. Und gerade schon gesagt, diese Wiederholungen, die es braucht, um wirklich immer wieder richtig zu strafen und in der richtigen Intensität zu strafen, die braucht es immer, wenn dieses Verhalten auftritt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder von dem Beispiel ausgehen, Maiskolben im Feld fressen, vom Weg runterlaufen, Maiskolben im Feld fressen. Ich muss, damit dieses Verhalten nachhaltig weniger wird, bei der positiven Strafe immer strafen, immer in der richtigen Intensität und immer zum richtigen Zeitpunkt. Denn was passiert sonst, wenn ich einmal nicht strafe? Also wenn ich einmal verpasse, dass mein Hund ins Maisfeld läuft und nicht rechtzeitig den erwisch, wenn der gerade sich den Maiskolben krallt, wenn der doch mal diesen Maiskolben runterschluckt, dann belohnt sich der Hund in diesem Moment selbst. Weil wir wissen ja, die Belohnungen oder auch die Strafen kommen nicht nur von uns, sondern auch aus der Umwelt. Das heißt, der Hund belohnt sich in der Umwelt selber, dass er ihn frisst. Und du erwischt also nur in jedes x-te Mal, sagen wir jedes dritte Mal. Und den Rest der Zeit bist du nicht rechtzeitig genug dran. Und übrigens, zu dem Zeitpunkt haben Hunde meistens schon ziemlich gute Strategien entwickelt und sind ziemlich schlau geworden, wie sie schnellstmöglich das Futter sichern. Aber im Hundegehirn passiert Folgendes. Für das Hundegehirn lohnt es sich extrem, besonders hartnäckig zu bleiben, wenn das Verhalten nicht immer abgestraft wird. Das Fressen ist aus Hundesicht überlebensnotwendig und wird somit immer angestrebt werden. Und wenn das Hundegehirn der Strafe entgangen ist, so lohnt es sich, in Zukunft doch noch einmal häufiger zu probieren, an diesen Mais zu kommen. Und auf gut Deutsch heißt das, mit jeder versäumten Strafe festigst du das Verhalten zusätzlich. Also wenn du auch nur einmal verpasst zu strafen, dann hast du das Verhalten, ohne es zu wollen, verstärkt, weil der Hund Strategien entwickeln wird, wie er an dieses Futter kommt. Und ganz ehrlich, wer schafft es, immer zu strafen, wenn häufig das immer belohnen schon so eine große Schwierigkeit ist? Das ist, wir sind keine Übermenschen. Das heißt, es ist fast nicht möglich, wirklich immer rechtzeitig zu strafen. So, erinnern wir uns nochmal an die Ausgangsfrage. Welche Optionen habe ich denn jetzt, um das Verhalten, Hund läuft vom Weg runter, frisst den Maiskolben, seltener auftreten zu lassen? Jetzt stellen wir uns doch mal diesen Weg vor, den du im Endeffekt für den Hund begrenzen möchtest. Die Möglichkeit Nummer 1 mit all ihren, ja, nicht so erfreulichen Regeln habe ich gerade besprochen. Das heißt, ich kann Verhalten strafen, welches ich seltener sehen möchte. Ich kann Grenzen setzen, wenn der Hund die Grenze, also den Weg, überschreitet, zu dem Maiskolben hinläuft. Was aber häufig vergessen wird, eine Grenze hat immer zwei Seiten. Also die deutsch-österreichische Grenze hat auf der einen Seite Salzburg und auf der anderen Seite Freilassing zum Beispiel. Wenn ich also nicht möchte, dass du nach Salzburg rüberfährst, dann kann ich auf der einen Seite dir Salzburg richtig madig machen. So, dass du irgendwann wegrennst, wenn du nur Salz hörst. Die andere Möglichkeit ist, ich mach's dir einfach in Freilassing so richtig schön gemütlich, so dass du da gar nicht mehr weg willst. Und so ist das auch im Hundetraining. Ich kann meine Energie investieren ins Tu das nicht, lass das sein. Mach das nicht und muss alle diese ganzen schwierigen Regeln befolgen. Oder ich lege meinen Fokus auf das, was ich mir wünsche vom Hund, also auf Freilassing. Und der Vorteil auf dieser Seite Freilassing oder was ich mir wünsche vom Hund ist, ich habe weniger Nebenwirkungen. Und die Sache ist die, ich muss dem Hund sowieso erklären, was er statt des unerwünschten Verhaltens zeigen soll. Denn er kann diese Strafe, die man setzt, ja nicht kognitiv nachvollziehen. Also er bräuchte ja in dem Fall ein Wertesystem von richtig und falsch. Also mal ein Beispiel aus der Menschenwelt, wenn ich den Blitzer mit erhöhter Geschwindigkeit überfahre und dann eine Strafe erhalte, dann weiß ich ja genau, wofür ich diese Strafe bekomme. Und vielleicht stelle ich dieses Verhalten dann das nächste Mal ein und fahre nicht mehr zu schnell, also fahre langsamer im Endeffekt, weil ich das ja nachvollziehen kann. Wenn ich jetzt eine Strafe bekomme, da steht nichts drauf, also da steht jetzt nur drauf 30 Euro Strafe für irgendwas falsch gemacht, dann werde ich nicht mein Verhalten in Zukunft ändern können, weil ich ja die Strafe nicht verstehe. Und wie schon gesagt, der Hund sieht ja das vom Boden fressen nicht als etwas moralisch Verwerfliches an. Das heißt, er kann ja nicht einfach irgendein anderes Verhalten zeigen, wenn du das abstrafst. Denn für ihn ist es ja logisches Verhalten. Das heißt, im gleichen Atemzug müsstest du ihm also erklären, was er denn stattdessen tun soll und dieses Verhalten dann so hochwertig belohnen, dass er dieses Verhalten zeigt, anstatt zu dem Maiskolben hinzulaufen. So, und jetzt die Frage aller Fragen, warum nicht gleich das machen? Warum muss ich vorher so viel Energie in die Strafe reinstecken, mit all seinen Nebenwirkungen, wenn ich doch eh ein neues Verhalten trainieren muss? Wenn ich dem Hund doch eh erklären muss, dass es schlauer ist, vielleicht mit mir auf dem Weg zu bleiben und am Maisfeld vorbeizulaufen. Und dass das eine mega lohnenswerte Verhaltensweise ist. Denn Verhalten wird nämlich auch dann seltener gezeigt, wenn es von einem neuen Verhalten sozusagen verdrängt wird. Also man übt und übt immer wieder das neue Verhalten, bis das alte weitestgehend zumindest überschrieben ist. Also im Hundetraining bedeutet das, du bringst deinem Hund direkt ein Alternativverhalten bei. Und dieses wird dann immer wieder verstärkt und belohnt. Und in dem Fall vom Maiskolbenfressen am Feld würdest du genau dieses Verhalten auf dem Weg bleiben, gar nicht erst davon abkommen, weiterlaufen. Das würdest du mit deinem Hund üben, und zwar genau in den Situationen, in denen du es brauchst, an genau diesen Orten. So lange, bis es gefestigt ist, bis es generalisiert ist, also der Hund es immer wieder an verschiedenen Stellen auch abrufen kann und in allen möglichen Situationen auf dem Weg drauf bleibt. So, was jetzt natürlich eine dritte Möglichkeit wäre, wir haben ja gerade von Strafe gesprochen, fürs Runterlaufen vom Weg, wir haben für Belohnung, fürs am Weg bleiben gesprochen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Kombination der beiden Punkte. Und das hört sich natürlich als erstes mal am intuitivsten an. Was ich tatsächlich sehr häufig aber eben erlebe, ist, dass sehr viel Strafe und sehr wenig Belohnung stattfindet. Wenn das Verhältnis jetzt 9:1 ist, also 9-mal auf dem Weg bleiben, belohnen und einmal geht der Hund weg und man sagt, ist nicht erlaubt, dann spricht da in meinen Augen jetzt auch gar nicht so viel dagegen. Man muss halt immer noch die Strafregeln beachten und da liegt meiner Meinung nach der größte Fehlerteufel auch. Und ganz häufig wird einfach hauptsächlich gestraft. Und warum ist es der Fall? Das sage ich euch jetzt. Und zwar ist diese positive Strafe, also dieses Hinzufügen von nein, aus, Schluss, leider Gottes aus Menschensicht extrem belohnend und verstärkend auf uns, also auf den Lehrer. Warum? Ja, weil auch wir über Verstärker und Strafe lernen. Und in dem Moment, wo ich struf und mein Hund stellt sein Verhalten ein, so hat mein Gst eine Funktion für mich, weil der Hund eben genau in dem Moment das Verhalten sein lässt. Und weil ich in dem Moment eben nicht bedenke, dass Lernen ein langfristiger Prozess ist. Und ich einfach diese Regeln beachten muss und immer, immer, immer strafen müsste. Das heißt, ich vergesse das in dem Moment und bin irgendwie so happy, weil das jetzt gerade funktioniert. Und vielleicht habe ich auch noch einen Hund, der dann wedelnd auf mich zukommt und plötzlich wieder ansprechbar ist. Ja, und dann komme ich in so eine blöde Spirale rein, weil das so gut funktioniert und dann strafe ich immer wieder und vielleicht gewöhnt sich der Hund sogar an die Strafe. Das ist nämlich noch so ein Thema. Hunde gewöhnen sich extrem schnell an Maßnahmen, die ihnen widerfahren. Das heißt, vielleicht irgendwann reicht das nicht mehr aus, weil wie gesagt, das Maiskolbenfressen in dem Moment ist ja ein Verhalten, was der Hund unbedingt intrinsisch motiviert, also von innen heraus motiviert, zeigen möchte. Und so eine Strafspirale, also ich weiß nicht, manche Leute wollen das vielleicht, also ich kann es mir aber schwer vorstellen, dass man wirklich immer gerne immer härter werden möchte. Und das führt mich auch schon wieder zum sozialen Lernen. Wir wollen doch ein Vorbild für die Hunde sein. Also wir wollen doch eine Vorbildfunktion erfüllen. Wir wollen doch nicht diese unkontrollierten, mäkeligen, aggressiven, ständig schlecht gelaunten Sozialpartner sein, sondern eigentlich will ich doch ruhig, beständig, konsequent, mit Plan, freundlich auf meinen Hund rüberkommen, oder? Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber wenn ich das unerwünschte Verhalten nicht unterbinde und mein Hund immer wieder sein altes Verhalten praktizieren kann, weil ich vielleicht nicht schnell genug bin mit Belohnen, dann wird das ja nie etwas mit diesem neuen Verhalten. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich einfach sehr, sehr gerne auf Managementmaßnahmen zurückgreife. Und zwar sind das Maßnahmen, die freundlich bis neutral verhindern, dass der Hund in sein altes Verhalten zurückfällt. Also letzten Endes Ablenkungen, Umlenkungen, Blockaden sozusagen, die vorab installiert oder trainiert werden. Also jetzt bei dem Beispiel Mais im Feld fressen, geht halt da eine Schleppleine dran an dem Ort. Oder ich mache dem Hund einen Maulkorb vorübergehend dran, sodass der sein altes Verhalten nicht praktizieren kann und ich trotzdem keine Strafe brauche. Und das bringt mich eigentlich schon zum moralischen Teil der Geschichte. Denn in meinen Augen bin ich verantwortlich für die Situationen, in die ich meinen Hund bringe. Und klar, das Leben ist nicht immer vorhersehbar. Und natürlich bin ich auch nicht perfekt. Aber in meinen Augen kann ich den Hund nicht dafür bestrafen, dass ich ihn in Situationen bringe, die in ihm ein bestimmtes natürliches Verhalten hervorrufen. Also eben zum Beispiel das Mais vom Boden fressen. Und das dann bestrafen. Wenn ich zu schusselig bin, meinen Hund anzuleinen oder wenn ich zu schusselig bin, meinem Hund einen Maulkorb aufzusetzen, wenn eine solche Situation besteht. Wenn ich es nicht schaffe, meinen Hund so zu führen und so zu trainieren, dass er Dinge aus meiner Sichtweise in Zukunft richtig tun kann, dann kann ich doch nicht meinen Hund dafür bestrafen. Denn aus seiner Sicht macht er eben das, was Hunde so tun, also zum Beispiel was vom Boden fressen. Und nur weil ich etwas nicht will, dann kann ich doch nicht meinen Frust und meinen Ärger an meinem Sozialpartner auslassen. Und aus der Menschenwelt gesehen, ich strafe ja meinen Partner auch nicht für sein größtes Hobby. Wie schrecklich wäre das denn? Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist ja kein die ganze Zeit sich Dinge verbieten und schimpfen und die ganze Zeit schlechte Laune verbreiten. Mein Hund ist ja nicht mein Untertan, sondern er ist ein Lebewesen, für das ich dankbar bin, dass es bei mir wohnt und dass es mein ganzes Leben einfach so mitmacht. Ohne dass ihn jemand gefragt hat, ob er das überhaupt möchte. Und du merkst schon, ich werde da ein bisschen emotional, aber im Endeffekt stelle ich mir auch immer ganz gerne vor, dass ich ein wildes Tier an der Leine habe. Und im Endeffekt ist ja ein Hund ein domestiziertes Raubtier. Und ich finde, dass man auch mit genau diesem Respekt Hunden begegnen sollte und sie trainieren sollte und eben nicht in den Kampf mit ihnen gehen sollte, sondern in die Kooperation. So, und jetzt nochmal abschließend Strafe ist natürlich immer mit an Bord. Ja, also ich kann die einfach nicht komplett ausschließen. Ich habe es ja gerade vorher schon gesagt, die negative Strafe ist immer mit an Bord, wenn ich zum Beispiel auch einfach nur über Belohnungen arbeite. Also natürlich bleibt mein Hund auch nicht davon verschont und kein Hund bleibt verschont, weil ja auch Strafen aus der Umwelt kommen, nicht nur von uns. Und deswegen passiert auch die positive Strafe, also das Hinzufügen von unangenehmen Konsequenzen, auch sehr häufig, weil ja auch der Empfänger entscheidet. Also für viele Hunde ist es schon positive Strafe, das Geschirr anzuziehen, über die empfindlichen Ohren drüber zu führen oder einfach nur abduschen im Wasser, was viele Hunde vielleicht nicht mögen. Und auch mein eigener Hund hat mich schon häufig zur Verzweiflung gebracht und ich bin sicher, dass ich dem sehr häufig schon Reize hinzugefügt habe oder Konsequenzen, die einfach unangenehm für den waren. Positive Strafe passiert also, ja. Und positive Strafe bedeutet auch nicht immer, dass der Hund gleich traumatisiert, verängstigt ist und davon irgendwie einen Schaden davon trägt. Auf keinen Fall. Das will ich nicht sagen. Aber ich brauche einfach keine zusätzlichen aktiv eingesetzten Trainingsmaßnahmen über positive Strafe. Erstens auf der logischen Ebene nicht und zweitens auf der moralischen Ebene in meinen Augen eben nicht. Ich brauche kein ständiges Nein, Schluss, Pfui. Ich brauche keinen unangenehmen Ton und bedrohliche Körpersprache. Fakt ist, ich arbeite nicht bewusst über Konsequenzen, von denen ich annehme, dass sie der Hund als stark unangenehm empfindet und bei denen ich das Gefühl habe, dass der Hund Stress und Übersprungsverhalten zeigt. Also ich hemme den Hund nicht und stattdessen trainiere ich lieber mit Freude, mit Gelassenheit, mit Struktur, mit Ehrgeiz, mit Konsequenz, am erwünschten Verhalten und natürlich auch am Management. Fakt ist, ich möchte einen Hund, dem es gut geht, der kreativ ist, der Erkundungsverhalten zeigt und bei dem einfach das Leben in Balance ist. Und das Schöne ist, ich weiß es auf der rationalen Seite, dass es nicht notwendig ist, positive Strafen einzusetzen. Und ich weiß, dass es anders genauso funktioniert, wenn nicht sogar besser. Und ich hätte sowieso starkes Bauchweh, wenn ich dauernd den Fokus drauf legen müsste, auf das, was alles nicht klappt. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht muss und ich sehe das tagtäglich in der Arbeit mit meinem eigenen Hund als auch in der Arbeit mit Hunden von KundInnen. Ich sehe in meiner Arbeit über ganzheitliches, freundliches, schlaues Training, dass es sich lohnt, erwünschtes Verhalten zu trainieren und zu belohnen, was das Zeug hält und natürlich an der richtigen Stelle und natürlich gibt es da auch ganz viele Regeln und dass es sich lohnt zu managen, was ich als Mensch halt eben nicht möchte. Den Scheinwerfer auf das Positive zu richten und letzten Endes auch Verantwortung zu übernehmen. Weil nur so in meinen Augen echte Bindung und echte Freundschaft entstehen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass du eine schöne Folge hinter dich gebracht hast, wieder mal mega lang geworden. Und ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder einschaltest. Schau vielleicht mal bei mir auf Instagram vorbei, auf meiner Homepage, abonniere meinen Podcast und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Und bis dahin, alles Liebe, deine Lina.